Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Vortragsabend mit dem Thema Ist die Schöpfungsordnung nach 1. Mose 1 und 2 im Licht von 1. Korinther 11 heute noch aktuell? Es geht ja hier um die Bedeutung von Mann und Frau im Plan Gottes und das ist ein Thema, das heute ganz massiv angegriffen wird und in Frage gestellt wird. Alles wird relativiert bis letztlich zur Auflösung der Identität von Mann und Frau. Und darum ist die Frage so entscheidend wichtig, ob das, was wir in 1. Korinther 11 aufbauend auf dem Schöpfungsbericht lesen, heute noch wirklich von Bedeutung ist. Und wir werden sehen, dass wir das aus dem Text heraus klar erkennen können, ob das relevant ist für uns heute oder nicht. Ich lese zunächst mal aus 1. Korinther 11, ab Vers 2. Ich lobe euch aber, dass ihr in allem meiner gedenkt und die Überlieferungen, wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau, aber der Mann, das Haupt des Christus, aber Gott. Jeder Mann, der betet oder weissagt, indem er etwas auf dem Haupt hat, entehrt sein Haupt. Jede Frau aber, die betet oder weissagt mit unbedecktem Haupt, entehrt ihr Haupt. Denn sie ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre. Denn wenn eine Frau nicht bedeckt ist, so lasse sie sich auch das Haar abschneiden. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, dass ihr das Haar abgeschnitten oder sie geschoren werde, so lasse sie sich bedecken. Denn der Mann freilich soll nicht das Haupt bedecken, da ihr Gottes Bild und Herrlichkeit ist. Die Frau aber ist des Mannes Herrlichkeit. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Dennoch ist weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau im Herrn. Denn so wie die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau. Alles aber von Gott. Urteilt bei euch selbst. Ist es anständig, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet? Lehrt euch nicht auch die Natur selbst, dass wenn ein Mann langes Haar hat, es eine Unehre für ihn ist? Wenn aber eine Frau langes Haar hat, es eine Ehre für sie ist, weil das Haar ihr anstatt eines Schleiers gegeben ist. Wenn aber jemand es für gut hält, streitsüchtig zu sein, so haben wir solch eine Gewohnheit nicht, noch die Gemeinden Gottes. Bis dahin, also die Verse 2 bis 16. Ich habe Vers 1 nicht dazu gelesen, weil wir hier ein klassisches Beispiel haben, dafür, wie die Kapiteleinteilung, die ja erst aus dem Mittelalter stammt und eine Hilfe sein soll, um sich im Bibeltext besser zurechtzufinden, nicht immer glücklich ist. Meistens sind die Kapiteleinteilungen sehr gut gemacht worden, aber hier ist es so, dass Vers 1 eigentlich noch zum Thema von Kapitel 10 am Schluss gehört. Dort schreibt der Apostel Paulus nämlich ab Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Seid ohne Anstoß sowohl Juden als Griechen, als auch der Gemeinde Gottes. Wie auch ich mich in allen Dingen allen gefällig mache, indem ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den der vielen, damit sie errettet werden. Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi. Der Apostel Paulus macht klar, es ist ganz wichtig, dass wir als Gläubige zur Ehre Gottes leben und alles auch im Alltag tun zu seiner Ehre, sogar wenn es um Essen und Trinken geht. Und dann erklärt er, dass es drei Gruppen gibt, die wir besonders vor Augen haben müssen. Juden, das Volk Israel, Griechen, das sind die nichtjüdischen Völker und dann eine dritte Gruppe, die Gemeinde Gottes. Und all diesen Gruppen sollen wir kein Anstoß sein, sondern eben ein Zeugnis. Und der Apostel Paulus sagt, und es ist mein Anliegen, die Menschen zu erreichen aus dem jüdischen Volk und aus den heidnischen Völkern, damit so viele wie möglich gerettet werden. Und dann fügt er hinzu, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi. Und das ist Kapitel 1, Vers 1. Das Thema ist hier abgeschlossen. Und jetzt kommt mit Vers 2, wo wir gelesen haben, ein neues Thema. Ich lobe euch aber, dass ihr in allem meiner gedenkt und die Überlieferungen, wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet. Ab diesem Vers 2 beginnt der Apostel Paulus über Symbole in der Gemeinde zu sprechen. Und zwar über vier Symbole. Bedecktes Haupt, unbedecktes Haupt, langes Haar, kurzes Haar. Und wenn wir uns das mal so überlegen, Symbole in der Gemeinde, gibt es noch mehr Symbole? Ja, natürlich, das Abendmahl mit Brot und Wein. Und dann auch die Taufe. Und das sind sieben Dinge. Die werden übrigens alle im 1. Korintherbrief behandelt. In 1. Korinther 1 spricht Paulus über die Taufe. Und in 1. Korinther 10 spricht er über Brot und Wein. Dann eben hier in Kapitel 11 über diese vier genannten Symbole. Und danach noch einmal über das Abendmahl. Ab Kapitel 11, Vers 17, wo wir nicht mehr gelesen haben, kommt dann in den weiteren Versen wieder das Abendmahl mit Brot und Wein. Und nun unsere große Frage heute Abend, sind diese Dinge heute noch relevant? Interessant ist, in der ganzen Christenheit ist man sich einig, Taufe ist wichtig. Brot und Wein unbedingt wichtig. Und dann plötzlich geht es nicht mehr ganz auf. Die weiteren vier Symbole, die da in 1. Korinther 11, gerade eingebettet zwischen Brot und Wein, Kapitel 10, und Brot und Wein, Kapitel 11, erwähnt werden, viele wollen davon gar nichts mehr wissen. Und sie denken, nein, das ist überhaupt nicht mehr relevant in der heutigen Zeit. Aber der Apostel Paulus sagt in Vers 2, ich lobe euch aber, dass ihr in allem meiner gedenkt und die Überlieferungen, wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet. Wie geht dieser Übergang zu einem ganz neuen Thema mit diesen vier Symbolen? Nun, er sagt ja als Abschluss des Themas vorher, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi. Und jetzt ab Vers 2 sagt er, und übrigens, es gibt ein schönes Beispiel, wie ihr bereits meine Nachahmer seid und genau das gemacht habt, was ich euch gelehrt habe, als ich damals in Korinth, Apostelgeschichte 18, die Gemeinde aufgebaut habe. Er sagt also, ich lobe euch aber, dass ihr in allem meiner gedenkt und die Überlieferungen, wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet. Er macht also klar, die Korinther sind darin sein Nachahmer geworden. Sie haben das ernst genommen, was er an Überlieferungen weitergegeben hat. Nun könnte jemand sagen, Überlieferungen, das sind einfach Traditionen. Und Traditionen, die müssen ja nicht unbedingt übernommen werden. Das machen nur Traditionalisten. Aber es gibt eben Überlieferungen und Überlieferungen. In Markus 7 erklärt der Herr Jesus die Überlieferungen der Ältesten. Das sind diese rabbinischen Gebote. Und diese Überlieferungen der Ältesten werden von dem Herrn Jesus massiv kritisiert in Markus 7, indem er zeigt, dass gewisse dieser Traditionen sogar im Kontrast stehen zum Wort Gottes, der Bibel. Und das geht überhaupt nicht. Also der Herr Jesus zeigt dort, dass man Tradition gegenüber kritisch sein muss, wenn sie dem Wort Gottes widersprechen. Aber auf der anderen Seite sehen wir, der Herr Jesus hat auch Traditionen mitgemacht, die eben gut waren. Zum Beispiel in Lukas 4 heißt es von ihm, dass er nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge ging. Es gab kein Gesetz in der Bibel, man muss in die Synagoge gehen, sondern das ist eine spätere Erscheinung in der Geschichte des jüdischen Volkes. Und das war eine ganz gute Sache. Man hat das Anliegen gehabt, das Volk Israel sollte regelmäßig das Wort Gottes vorgelesen bekommen. Es sollten Zusammenkünfte geben für das Gebet. Und diese Einrichtung der Synagoge war eine gute Tradition und der Herr Jesus ist dieser Tradition gefolgt. Also es gibt falsche Traditionen, die muss man über den Haufen werfen, wenn sie Gottes Wort widersprechen. Aber es gibt auch gute Traditionen, die soll man einhalten. Und was Sie hier haben, ist noch etwas anderes. Wenn der Apostel Paulus sagt, dass die Korinther seine Überlieferungen in Bezug auf Bedeckung, entblößtes Haupt, langes Haar, kurzes Haar, eingehalten haben, da lobt er sie. Und diese Überlieferungen waren apostolische Überlieferungen. Apostel hatten von dem Messias Jesus die Autorität bekommen, und zwar, um in seiner Autorität das Wort Gottes zu lehren. In Matthäus 10 sagt der Herr Jesus zu den Aposteln, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Also das heißt, wenn wir die Überlieferungen des Apostels Paulus ablehnen, dann lehnen wir auch die Autorität des Herrn Jesus ab. Und in 1. Johannes 4, da sagt der Apostel Johannes unter Inspiration des Heiligen Geistes Folgendes. In 1. Johannes 4, 1 bis 3 spricht er über Irrlehrer, Antichristen und dann in Vers 4, ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie, die falschen Lehrer von den Versen 1 bis 3, überwunden, weil der, der in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Sie, die Irrlehrer, sind aus der Welt, also von dem Weltsystem, das durch Satan beherrscht wird. Sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus der Welt. Das bedeutet im Griechischen, sie reden nach den Grundsätzen dieser Welt. Und die Welt hört sie. Und nun, nachdem er sagt, ihr seid aus Gott Kinder, Vers 4, da spricht er die Leser des 1. Johannesbriefes an. Dann sagt er in Vers 6, wir sind aus Gott. Und damit macht sich Johannes, wie schon in Kapitel 1, Vers 1, mit den anderen Aposteln eins, die Augenzeugen des Herrn Jesus waren. So steht das in Kapitel 1, Vers 1 und folgende. Und da sagt er, wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Also jeder, der Gott kennt, der hört auf das, was die Apostel gelehrt haben. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Und dann schließlich, hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Also man kann erkennen, wenn ein Bibellehrer die Autorität der Apostel in Frage stellt, dann merkt man, das ist der Geist des Irrtums im Hintergrund. Und wenn ein Bibellehrer die volle Autorität der Apostel anerkennt, als Gottes Wort und relevant, dann erkennen wir den Geist der Wahrheit. Und der Apostel Paulus sagt also, es ist gut, ich lobe euch, dass ihr meine Überlieferungen festhaltet. Und dazu ist noch zu verweisen auf 2. Thessalonicher 3, wo der Apostel Paulus über weitere Belehrungen, die er als Überlieferungen weitergegeben hat, eingeht. Und da sagt er in 2. Thessalonicher 3, Vers 6, wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Also hier wird gezeigt, es ist ganz entscheidend, dass man die Überlieferungen der Apostel ernst nimmt. Hier geht es um die Überlieferung, dass man ordentlich arbeiten soll, wenn man arbeitsfähig ist, und eben, dass man klar wissen muss, wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Es gab in Thessalonich solche, die dachten, das ist nicht so wichtig, und die trieben irgendwelche fremden Dinge, wie der Apostel sagt. Wir gehen zurück zu 2. Korinther 11. Der Apostel sagt in Vers 3, ich will aber, dass ihr wisst, dass. Das ist jetzt sehr erstaunlich. Er lobt sie, dass sie die Überlieferungen einhalten. Also das machen, was die Symbole da betrifft in den weiteren Versen. Aber dann sagt er, ich möchte, dass ihr wisst. Und das macht klar, dass die Korinther diese Überlieferungen umgesetzt haben, aber sie wussten nicht ganz genau, was das wirklich zu bedeuten hatte. Und da könnte man ja sagen, wenn jemand etwas macht aus der Bibel und er versteht eigentlich gar nicht recht, warum man das machen soll, da gibt es manche, die sagen, also dann soll man das gar nicht machen. Es gibt solche, die sagen sogar, wenn ich etwas nicht verstehe, dann mache ich es nicht. Und wenn ich es verstehe, ja, dann will ich es machen. Und gerade 1. Korinther 11, viele sagen, ich verstehe das nicht, also mache ich es nicht. Aber der Apostel sagt, ihr habt es nicht verstanden und trotzdem habt ihr es gemacht. Ich lobe euch. Das ist ein Gehorsam gegenüber Gottes Wort, der eben echter Gehorsam ist, tun, auch wenn man nicht versteht, was Gott genau meint. Aber damit sollen wir uns nicht zufrieden geben. Darum sagt der Apostel, ich will aber, dass ihr wisst. Und dann erläutert er die den Autoritätsplan Gottes. Ich will, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Das Haupt der Frau oder das Oberhaupt der Frau, aber der Mann. Das Haupt oder das Oberhaupt des Christus, aber Gott. Wir haben also hier die Abstufung von Autorität, die Autorität Gottes, und dann diese Autorität steht über dem Christus und die Autorität des Christus über den Mann und die Autorität des Mannes über der Frau. Das ist nicht eine Wertung, sondern ist eine Ordnung der Autorität. Und ganz wichtig, wenn Christus hier beschrieben wird als Gottes Autorität unterstellt, dann muss man daran denken, es geht hier um Christus als Mensch. Der Jesus als der ewige Sohn war dem Vater immer gleich. Darum sagt Philipper 2, Vers 5, dass er da in Gestalt Gottes war. Es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Es war einfach so, er war Gott gleich, er musste das nicht an sich reißen. Aber dann wird weiter in den folgenden Versen erläutert, dass der Jesus dann selbstständig sich erniedrigt hat, indem er ein Knecht wurde, der sich unter die Autorität des Vaters stellte. Er wurde ein Mensch und hat sich erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Man sieht dort 7 Stufen der Erniedrigung bis zum Tod am Kreuz. Und darum wird hier gesagt, dass Gott das Haupt von Christus ist. Es ist also ganz klar, Christus als ewiger Sohn ist dem Vater gleich, aber als Mensch ist er untergeordnet. Und darum heißt es auch in dem messianischen Psalm 22, von Mutterleib an bist du mein Gott. Also seit der Herr Jesus Mensch geworden ist, hat er sich so unter die Autorität gestellt. Und dann heißt es eben, er, der Messias, das bedeutet Christus auf Griechisch, er, der Messias, ist die Autorität über den Mann und der Mann ist die Autorität über der Frau. Und das wird jetzt alles in den weiteren Versen erläutert und dargelegt. Und es wird klar gemacht, was die Bedeutung dieser Symbole ist. Vers 4. Jeder Mann, der betet oder weissagt, indem er etwas auf dem Haupt hat, entehrt sein Haupt. Also hier wird betont, der Mann, wenn er weissagt, wenn er betet, soll auf keinen Fall sein Haupt bedecken. Weissagen, das wird erläutert in 1. Korinther 14, also nur ein paar Abschnitte weiter. 14, Vers 3. Wer aber weissagt, redet den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Also Weissagen heißt, geleitet durch den Heiligen Geist, das Wort Gottes weitergeben. Und zwar so, dass es den Zuhörern gerade in ihrer Situation hilft. Je nachdem, was sie brauchen. Erbauung, Ermahnung und, oder auch Tröstung. Und nun sagt also der Apostel Paulus, jeder Mann, der betet, das ist klar, und weissagt, soll in dieser Zeit nichts auf dem Haupt haben. Sonst würde er Christus, der sein Haupt ist, entehren. Und was genau die Begründung dafür ist, das kommt dann in den weiteren Versen. Aber das wird mal festgehalten. Beim Mann ist ganz wichtig das unbedeckte Haupt, wenn er einen Dienst tut, indem er eben betet oder weissagt. Übrigens noch ganz wichtig, wenn hier gesprochen wird über den Mann, das heißt nicht die Männer, sondern der Mann, die Frau, ja, dann ist wirklich gemeint das Geschlecht. Es ist nicht gemeint der Ehemann oder die Ehefrau, sondern viel umfassender. Also einfach das, was man als Geschlecht ist, das haben wir nicht selber gewählt. Wir wurden geboren und da haben wir gesagt, oh, ein Junge. Oder, oh, ein Mädchen. Ja? Und das ist eben ganz wichtig in 1. Korinther 11. Da geht es nicht einfach um die Verheirateten, sondern es geht um Männer. Und man ist Mann, auch wenn man nicht heiratet. Nie heiratet. Und man ist eine vollwertige Frau, auch wenn man nie heiratet. Das ist ganz wichtig. Und es hat auch dann etwas zu bedeuten, dass man eben eine Frau ist und nicht ein Mann. Oder dass man ein Mann ist und nicht eine Frau. Nicht erst durch das Heiraten bekommt unser Geschlecht einen Sinn. Das ist ganz wichtig. Und das werden wir im Folgenden noch deutlich sehen. In Verbindung mit 1. Mose 1 und 2. Vers 5. Jede Frau aber, die betet oder weissagt mit unbedecktem Haupt, entehrt ihr Haupt oder Oberhaupt. Also hier wird gesagt, die Frau, wenn sie betet oder weissagt, dann soll sie etwas auf dem Kopf haben. Ja, der Mann soll nicht etwas auf dem Haupt haben, aber die Frau soll etwas haben. Wenn sie unbedeckt betet oder weissagt, dann entehrt sie ihr Oberhaupt. Ja, es wird jetzt noch nicht gesagt, warum. Warum wird der Mann dadurch entehrt? Das wird im Weiteren erklärt. Also der Apostel Paulus geht ganz didaktisch vor. Zuerst hat er einfach die Autoritätsordnung Gottes vorgestellt, Vers 3. Und dann sagt er, Männer, die beten und weissagen, die sollen nichts auf dem Kopf haben. Frauen, die beten oder weissagen, die sollen etwas auf dem Kopf haben. Und dann sagt er weiter, denn es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre. Also eine Frau, die sich nicht bedeckt beim Beten und Weissagen, entspricht einer Frau, die kahl geschoren ist. Ja, was bedeutet denn das? Wir werden sehen. Denn wenn eine Frau nicht bedeckt ist, so lasse sie sich auch das Haar abschneiden. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, dass ihr das Haar abgeschnitten oder sie geschoren werde, so lasse sie sich bedecken. Also hier wird ein Zusammenhang gemacht mit dem langen Haar der Frau. Wenn eine Frau sich nicht bedecken will beim Beten und Weissagen, dann braucht sie auch die langen Haare nicht. Aber was die langen Haare bedeuten, das wird jetzt auch noch nicht erklärt. Aber jetzt wird uns schon mal klar, da besteht ein Zusammenhang zwischen Bedeckung und langem Haar. Und das hilft auch schon. Es gibt nämlich auch die Lehre, die besagt, ja, wenn eine Frau langes Haar hat, dann braucht sie sich beim Beten nicht zu bedecken. Nur wenn sie kurze Haare hat. Aber das stimmt gar nicht. Sonst würde der Apostel Paulus sagen, denn wenn eine Frau nicht bedeckt ist, ist das kein Problem, sie hat ja langes Haar. Nein, er sagt, wenn eine Frau sich eben nicht bedeckt, dann sollte sie eigentlich auch gerade das lange Haar konsequenterweise wegmachen. Und das wäre etwas Schändliches. Also, wir erfahren schon mal, das lange Haar ist für die Frau eine Ehre. Und darum sagt er, das wäre ja für sie unehrenhaft, dass ihr das Haar abgeschnitten oder sie geschoren werde, so lasse sie sich bedecken. Also es braucht beide Symbole. Ja, nicht das eine ersetzt das andere. Natürlich, es wird dann gesagt, ja, wir haben doch gelesen am Schluss in Vers 16, Vers 15, wenn aber eine Frau langes Haar hat, es eine Ehre für sie ist, weil das Haar ihr anstatt eines Schleiers gegeben ist. Das lange Haar anstatt eines Schleiers. Ja, das steht hier. Aber dort oben steht, wenn sie sich nicht bedecken lassen will, dann soll sie die langen Haare wegmachen. Also, das lange Haar ist ihr nicht anstatt einer Bedeckung gegeben, sondern anstatt eines Schleiers. Und das bedeutet, Schleier und Kopfbedeckung, das ist nicht das Gleiche. Das ist etwas anderes. Das lange Haar, das gilt als Schleier. Und die Bedeckung ist nur eine Bedeckung. Etwas auf dem Haupt haben, heißt es beim Mann in Vers 4. Nicht, wenn der Mann einen Schleier anhat, sondern wenn er etwas auf dem Kopf hat, entehrt er sein Haupt. Also, wir halten einfach vorerst mal fest, die Bedeckung und den Schleier müssen wir unterscheiden. Aber ich erkläre alles noch, was das bedeutet, im Detail. Nun, wir gehen zum nächsten Vers, Vers 7. Denn der Mann freilich soll nicht das Haupt bedecken, da er Gottes Bild und Herrlichkeit ist. Die Frau aber ist des Mannes Herrlichkeit. Also, wir lesen in 1. Mose 1, dass Gott Mann und Frau in seinem Bild erschaffen hat. Können wir das kurz aufschlagen? Erste Mose 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Also Gott hat den Menschen in seinem Bild geschaffen und zwar als ein Paar. Wörtlich steht da, wo übersetzt ist, Mann und Frau schuf er sie. Die Elberfelder hat eine gute Fußnote. Wörtlich männlich und weiblich. Also da wird das biologische Geschlecht wird betont. Gott hat von Anfang an diese Zuordnung in der Menschheit gemacht von einem männlichen Geschlecht und einem weiblichen Geschlecht und zusammen gibt das eine Ehe. In 1. Mose 2 wird dann im Detail erklärt, dass Gott zuerst den Mann erschaffen hat als sein Vertreter auf Erden. Also im Bild Gottes erschaffen, das bedeutet, dass wir Gottes Weisheit und Gerechtigkeit hier auf Erden widerspiegeln sollen. Dass wenn man die Menschen sieht, dass man schließen kann auf einen wunderbaren, weisen und gerechten Gott. Und der Mensch wurde zuerst geschaffen als Mann und dann später, wie wir noch sehen werden, aus seiner Rippe wurde dann die Frau geschaffen. Und darum sagt der Apostel Paulus, der Mann soll sich nicht bedecken, der Gottes Bild und Herrlichkeit ist. Die Frau aber ist des Mannes Herrlichkeit. Das heißt also, der Mann, weil er zuerst geschaffen worden ist, ist der erste Repräsentant. Die Frau ist auch im Bild Gottes geschaffen. Aber er ist der erste Repräsentant der Herrlichkeit Gottes. Und dann die Frau wurde vom Mann abgeleitet und darum ist sie eben die Herrlichkeit des Mannes. Das wird hier ausgedrückt. Und darum, weil der Mann also eben dieser erste Repräsentant ist, soll er sich beim Beten und Weissagen nicht bedecken, der Gottes Bild und Herrlichkeit ist. Und jetzt Vers 8. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Ja, so ist es im Schöpfungsbericht, im Detail berichtet in Kapitel 2. Gott hat den Menschen geformt aus Erde. Und unser Körper besteht ja aus all den Elementen in der Erde. Da haben wir Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und so weiter. Und Gott hat also den Menschen erschaffen aus Ackererde. Ich lese 1. Mose 2. Ganz wichtig, was da steht in Vers 7. Und Gott, der Herr, bildete den Menschen Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase den Odem des Lebens. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Und dieses Wort bilden, auf Hebräisch Yatzar, ist das Wort für Formen von Ton. Also das ist das Wort für den Töpfer, der ein Gefäß formt. Und zwar formt er es mit einem bestimmten Zweck. Nicht wahr? Wenn ein Töpfer einen Wasserkrug macht, dann ist das eigentlich nicht bestimmt, um dann als Teller benutzt zu werden, damit man darin mit Messer und Gabel essen kann. Ja? Sondern ein Wasserkrug ist eben ein Wasserkrug. Aber der Töpfer kann natürlich auch einen Teller machen. Und dann ist das eben bestimmt, um damit zu essen. Nicht unbedingt mit Messer und Gabel. In Indien habe ich das gelernt, wie man das mit den Händen macht. Auch Curry, ja, alles wird mit den Händen so. Ständig ist man in Bewegung gegessen. Aber eben, der Teller hat die Funktion fürs Essen. Und warum sage ich das? Gott hat den Menschen gebildet, als Mann, mit einem ganz bestimmten Zweck. Also das biologische Geschlecht ist nicht einfach so da, sondern das hat auch damit zu tun, dass sich das dann irgendwie in der Zweckbestimmung zeigt, entfaltet. Und dann sehen wir, wie deutlich wurde, dass es nicht gut ist, dass der Mensch allein sei. Vers 18 in 1. Mose 2. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Also die Frau soll eine Hilfe sein, die ein Gegenüber ist, die ihm entspricht. Und dann Vers 21, nachdem gesagt wird, dass in der Tierwelt gibt es nichts, was irgendwie ein Gegenüber sein könnte für den Mann und eine Hilfe für den Mann. Vers 21, und Gott, der Herr, ließ einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen und er entschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau. Also, darum sagt der Apostel Paulus, ich lasse ihn noch offen, in 1. Mose 2, aber in 1. Korinther 11, da sagt er, Vers 8, denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Und das hat alles eine Bedeutung. Also die Frau wurde von einer Rippe her von dem Mann erschaffen und nicht der Mann von der Frau her. Und dann heißt es in Vers 21, und Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die er von den Menschen genommen hatte, eine Frau. Hier haben wir nicht das Wort bildete, wie beim Töpfer, sondern das Wort bauen. Hebräisch bana ist das Wort für bauen, ein Haus bauen. Und es gibt verschiedene Häuser. Ja? Es gibt Häuser für diesen Zweck und es gibt Häuser für jenen Zweck. Aber auch da ist die Bildung des weiblichen Geschlechts mit einer ganz bestimmten Zweckbestimmung von Gott gegeben. Übrigens, die Frau geschaffen aus einer Rippe. Ja, das war vor Jahrzehnten eine sensationelle Sache, plötzlich. Plötzlich. Vor Jahrzehnten hat man herausgefunden, man kann Lebewesen klonen. Und damals war man in Genetik natürlich noch nicht so weit, vor 50 Jahren und mehr. Und darum ganz in den Anfängen des Klonens hat man gesehen, dass es zum Beispiel geht mit Echsen. Und dort sind ganz besonders ideal Rippenzellen zum Klonen. Ja? Und da kann man also eine Rippenzelle wieder eine Echse machen. Ja? Und die ist dann identisch, ja? Ein Echsenmännchen, und daraus wird dann wieder ein Echsenmännchen. Was müsste man machen, um ein Weibchen zu kriegen, das dem Männchen entspricht? Da müsste man dazu in der Lage sein, das Y-Chromosom abzustreichen und durch X zu ersetzen. Dann haben wir, der Mann ist XY, auch bei den Tieren, das Männchen, und dann haben wir XX, ein Weibchen, das genau dem Männchen entspricht. Ihm entsprechend. Also, grandios. Und übrigens auch das mit dem tiefen Schlaf. Das hat nämlich ein Mann namens James Simpson im 19. Jahrhundert auf die Idee gebracht. Also irgendwie muss es möglich sein, dass man chirurgische Eingriffe machen kann, ohne dass die Menschen so leiden müssen. Furchtbar, ja? Wenn da etwas herausschneidet, einfach so, wie das früher gemacht wurde. Sondern man muss sie in einen tiefen Schlaf versetzen, dann kann man operieren. Und James Simpson, 1811 bis 1870, kam dann auf die Idee mit Anästhesie durch Chloroform. Das war natürlich noch nicht so ganz ideal, das Chloroform, aber das hat dann funktioniert, schmerzfrei operieren zu können. Und James Simpson war ein gläubiger Arzt. Und er kam über 1. Mose 2 auf die Idee der Anästhesie. Ja? Wunderbar. Also so sehen wir, wie das war, dass eben die Frau vom Mann ist und nicht der Mann von der Frau. Und das hat all seine Bedeutung, erklärt der Apostel Paulus. 1. Korinther 11, Vers 9. Denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Ja, der Mann wurde erschaffen und Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe schaffen, ihm entsprechend. Und so wurde die Frau, eben in der Einzahl, die Frau ist quasi, steht für das weibliche Geschlecht. Die Frau wurde wegen dem Mann erschaffen. Und zwar, dass sie eben eine Hilfe sein soll. Und die Elbefelder hat ja ganz bewusst nicht Gehilfin, sondern Hilfe. Eine Gehilfin, das ist zum Beispiel eine Putzfrau, ja, die jemand anstellt im Haushalt. Aber die Ehefrau, die soll eine Hilfe sein. Und man denke daran, in Zum Beispiel im Psalm 70, Vers 6, wird das gleiche Wort, hebräisch, Äser. Ich sage das Wort, weil nicht an allen Orten, wo Hilfe steht, in der deutschen Bibel, steht dieses Wort. Aber hier steht Äser, 1. Mose 2, Vers 18, und auch im Psalm 70, Vers 6, und zwar für Gott. Dass Gott Hilfe ist. Und es ist sofort klar, der Ausdruck Gehilfe wäre völlig unangebracht. Also eine Hilfe. Und das war also dazu, dass die Frau all diese Teile, die, in denen der Mensch unvollständig war, die muss die Frau ausfüllen. Alles das, was eben dem Mann gerade schwerfällt, das soll von daher kommen. Und erst nachdem Mann und Frau erschaffen waren, sehen wir in 1. Mose 1, hat Gott alles angeschaut und gesagt, es ist sehr gut. Also erst als die Frau geschaffen war. Mit dem Mann war die Welt unvollkommen. Und erst durch diese Ergänzung Hilfe, um das, was vom Mann unvollständig ist, in dieser Welt auszufüllen. Da war alles sehr gut. Eine Hilfe, die ihm entspricht. Und das zeigt jetzt eben schon, was gemeint ist mit dem Mann, gebildet mit einer Zweckbestimmung, und die Frau, gebildet mit Zweckbestimmung. Und nun, 1. Korinther 11, Vers 10. Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Eine Macht auf, da steht wirklich im Griechischen das die Partikel epi, das heißt auf dem Kopf. Ja? Also nicht da runter, sondern auf dem Kopf. Eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Nun, die Elberfelder hat hier eine gute Erklärung in der Fußnote bei Macht. Das heißt, ein Zeichen der Macht oder Gewalt, unter der sie steht. Also der Mann hat die Führungsaufgabe bekommen in dieser Schöpfung, aber er ist darin unvollkommen. Und darum braucht es die Frau, die all das, was unvollkommen ist, ausfüllt. Und beim Beten und Weissagen soll sie ein Zeichen der Macht auf dem Kopf haben, dass sie also ausdrückt, wenn ich diesen Dienst tue, indem ich bete oder weissage, rede anderen Menschen zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung, dann tue ich das nicht, weil ich denke, selbst ist der Mann, sondern ich bin mir bewusst, dass Gott mich als Frau erschaffen hat mit einer ganz besonderen Funktion, nämlich all das auszufüllen, was der Mann eben, wo er mangelt, dann soll sie so ein Zeichen der Macht haben, unter der sie steht. Also diese Bedeckung ist ein Zeichen dafür, über mir steht eine Autorität, die ich anerkenne. Und wenn wir kurz einen Ausflug machen ins Judentum. Da tragen Männer eine Kippa. Ja? So. Das ist toll für mich. Da kann ich meine Glatze voll abdecken. Nimmt man nicht mehr. Aber wenn man fragt, ja, wieso tragt ihr eine Kippa? Und dann wird erklärt, ja, damit drücke ich aus, dass ich Gottes Autorität über mir anerkenne. Es ist genau der gleiche Gedanke, etwas, beziehungsweise jetzt hier, jemand steht über mir. Es ist ein Zeichen der Macht auf dem Kopf. Also genau die gleiche Symbolik. Und das ist nicht etwa nur aus dem Mittelalter, sondern das geht zurück bis ins Judentum vor 2000 Jahren. Im Talmud zum Beispiel erklärt ein Rabbiner, dass er niemals so ein paar Ellen gehen würde ohne eine Bedeckung. Das geht gar nicht. Und jetzt sieht man plötzlich, oh, ich habe immer wieder gehört, 1. Korinther 11, das ist einfach etwas Kulturelles von damals. Das müssen wir heute nicht mehr tun. Das war für die damalige Kultur. Bitte, da hat man ein Problem. Denn gerade wer im Judentum aufgewachsen war, wie der Apostel Paulus, da war es ja wichtig, dass man als Mann etwas auf dem Kopf hatte. Beim Beten und Predigen. Und jetzt sagt 1. Korinther 11, der Mann soll das nicht. Er verunehrt den Messias. Ja, das ist ja genau gegen die Kultur. Und wenn man schaut bei den Römern, also hier haben wir gesehen, die Griechen, ja, dort war es ja üblich, dass Männer und Frauen bedeckt zu ihren Göttern beteten. Und passt auch nicht, ja? Und in Griechenland, also jetzt die Griechen im engeren Sinn, dort war es üblich, dass Männer und Frauen ohne Bedeckung zu ihren Göttern beteten. Also es ist nicht griechisch, es ist nicht römisch, es ist nicht jüdisch. Was ist es? Christlich. Es ist eine apostolische Anweisung für die Gemeinde. Und das sind diese drei Gruppen von Vers 32 in Kapitel 10. Seid ohne Anstoß sowohl Juden als Griechen als auch der Gemeinde Gottes. Und da sehen wir, das war also ein Problem für Männer im Judentum, diese Stelle. Heute haben eher die Frauen ein Problem mit diesem Abschnitt, die Männer nicht. Aber ich war einmal in einer messianischen Gemeinde eingeladen in Melbourne, im Süden von Australien, und zwar da im Quartier, wo die vielen Synagogen sind. Es gibt eine große jüdische Gemeinschaft dort, und diese messianische Gemeinde, die kamen auch zusammen wie eine Synagoge. Ich musste dann am Schabbatmorgen, hat man mir die Lesung der Tora aus dem Hebräischen gegeben, und der Pastor, der war so ein Rabbi dort, mit dem Gebetsmantel über seinen Schultern, ja, und da wäre ich natürlich ganz gut angekommen. Ich hätte, wie das so üblich ist an diesem Ort, eine Kippa getragen. Ich habe keine Kippa getragen. Das war nicht populär. Aber ich konnte keine Kompromisse machen. Ja, das Wort verkündigen dort, jawohl, war für mich möglich, aber nicht mich da anpassen, wo es gegen das Wort Gottes geht. Und so wird also klar, was das bedeutet mit der Macht auf dem Haupt, um der Engel willen. Nun, in 1. Korinther 4 heißt es, dass wir ein Schauspiel sind, wir Gläubige, ein Schauspiel sind, sowohl den Menschen als auch Engeln. Das heißt, die Engelwelt beobachtet die Gemeinde. Und in Epheser 3, Vers 10 heißt es, dass durch die Gemeinde in der heutigen Zeit den Fürstentümer und Gewalten in den himmlischen Örtern, das ist die Engelwelt, dass wir ihnen die vielfältige Weisheit Gottes kundtun. Die Engelwelt kennt ja keine Erlösung. Es gibt die Engel, die gefallen sind, aber diese Entscheidung war definitiv. Und es gibt die Engel, die nicht gefallen sind. Aber Sie sehen, bei der Menschheit ist es anders. Gott hat einen Plan gemacht zur Errettung der Menschen, alle, die umkehren und das Opfer des Herrn Jesus in Anspruch nehmen. Und das ist etwas, das die Engel bewundern, was Gott mit uns gemacht hat. Und darum lesen wir in 1. Petrus 1, dem ersten Abschnitt, dass die Engel, dass die begehren, in diese Dinge, die unsere Errettung anbetreffen, hineinzuschauen. Wörtlich steht im Griechischen, dass sie ihre Hälse lang machen, weil sie da hineinschauen wollen. Und nun, die Engel, die haben in ihrer Geschichte eine furchtbare Sache erlebt. Ein Engel, Luzifer, wollte sein wie Gott und er wurde dann gestürzt. Und er wollte sein wie Gott, er hat Autorität nicht anerkannt und ein Drittel der Engel ging mit ihm. Also Auflehnung, Rebellion gegen Autorität. Und jetzt sind die Engel interessiert. Und wie ist das bei den erlösten Menschen? Adam kam zu Fall, indem er rebellierte gegen Gottes Autorität. Aber wie ist das bei den erlösten Menschen? Anerkennen die Autorität, wie Gott sie eingesetzt hat? Das Haupt ist Christus, ist Gott. Das Haupt des Mannes, Christus. Das Haupt der Frau, der Mann. Und darum sind sie interessiert. Und Paulus sagt, sie soll das machen um der Engel willen. Weil Engel, die kennen unsere Herzen nicht. Engel können nicht in die Herzen der Gläubigen hineinschauen. Gott kennt alle unsere Gedanken, Psalm 139, aber nicht die Engelwelt. Und darum sind sie angewiesen auf äußere Symbole. Und wenn sie das sehen, dann wissen sie, ah, die anerkennen das. Das hat also eine Bedeutung, eine echte Bedeutung. Und wir kommen noch zu den letzten Versen. Dennoch ist weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau im Herrn. Denn so wie die Frau vom Mann ist, Eva wurde von Adam genommen, über die Rippe, so ist auch der Mann durch die Frau. Ja, jeder Mann hier muss bezeugen, ich habe eine Mutter gehabt. Und die hat mich auf die Welt gebracht, nicht mein Vater. Also alle Männer existieren nur, weil es Frauen gibt. Und darum sagt der Apostel Paulus, und eben, beide gehören zusammen in Gottes Plan. Und darum heißt es, ist weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau im Herrn. Es gehört eben beides vollständig zusammen. Dann ist es vollkommen nach Gottes Plan. Denn so wie die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau. Alles aber von Gott. Und jetzt sagt ihr, urteilt bei euch selbst. Ist es anständig, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet? Jetzt appelliert der Apostel Paulus an das geistliche Urteilsvermögen. Und er konnte darauf gehen, dass Menschen damals, die gläubig waren, geistlich waren, dass die sagten, nein, ist nicht. Viele würden heute sagen, das empfinde ich überhaupt nicht so. Gut, aber er geht davon aus, von einem geistlichen Urteil. Er sagt jetzt zum Beispiel auch in 1. Korinther 14, in der Gemeinde sollen Frauen schweigen. 14,34. Also er sagt nicht, in der Gemeinde können Frauen auch weissagen. Nein, dort nicht. Es gibt andere Orte. Zum Beispiel Priska und Aquila in Apostelgeschichte 18. Die haben Apollos eingeladen und zusammen haben sie ihn weitergeführt im Glauben. Also, die Frau soll nicht in der Gemeinde weissagen. Und dann wird gesagt, wenn jemand geistlich ist, dann erkennt er, dass das Gebote des Herrn sind. Aber auch heute würden manche sagen, also ich sehe das nicht, dass es ein Gebot des Herrn ist, dass Frauen schweigen sollen in der Gemeinde, in der Zusammenkunft als Gemeinde. Ich sage nicht im Hauskreis oder in der Sonntagsschule oder im Jugendabend und beim Frauenfrühstück und so weiter. Nein, in der Gemeinde. Wir sagen, nein. Aber der Paulus sagt, wenn jemand geistlich ist, dann erkennt er es. Und hier sagt er, urteilt. Ist es anständig, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet? Und dann, lehrt euch nicht auch die Natur selbst, dass wenn ein Mann langes Haar hat, es eine Unehre für ihn ist. Also das natürliche Gefühl, sagt er, das im Menschen ist, das sagt, beim Mann ist es unehrenhaft, langes Haar, und bei der Frau ist es eine Ehre. Wenn aber eine Frau langes Haar hat, es eine Ehre für sie ist, weil das Haar oder das lange Haar ihr anstatt eines Schleiers gegeben ist. Nun, hier bedeutet das, die Kunstgeschichte beweist das, Jawohl, die Maler haben über die Jahrtausende das lange Frauenhaar als etwas Herrliches gepriesen. Und das natürliche Empfinden macht das auch klar. Und jetzt sagt der Apostel Paulus, das Haar ist gegeben anstatt eines Schleiers. Jetzt müssen wir wissen, was ist die Bedeutung des Schleiers? Das ist das Wort Peribolaion. Peri heißt herum, Bolaion geworfen. Also das ist wirklich so, ein Schleier. Und das lange Haar ist anstatt eines Schleiers. Und die Bedeckung, das ist einfach etwas auf dem Kopf. Das Wort bedecken heißt nicht verhüllen, wie die Elberfelder Brockhaus-Revision hat das falsch so verändert gegenüber der Alten. Verhüllen. Also müssten Frauen sich verhüllen? Nein, bedecken. Kata, Kalypto, Kata heißt herab und Kalypte bedecken. Und natürlich könnte das Wort an sich auch verhüllen meinen. Das ist beides im Wörterbuch. Aber weil es parallel gebraucht wird, etwas auf dem Haupt haben oder der Mann soll nicht etwas auf dem Haupt haben, wird klar. Man muss jedes Mal übersetzen, bedecken und nicht verhüllen. Aber jetzt der Schleier, 1. Mose 24, als Rebekka zum ersten Mal ihren Zukünftigen sah, hat sie den Schleier genommen, den hat sie nicht immer angehabt. Ja? Wie im Islam. Nein, sie war nicht aus dem Islam. Sie hat den Schleier genommen und hat sich verschleiert. Die Symbolik war, ich entziehe mich den Blicken von allen Männern, ich bin nur für diesen Mann bestimmt. Das wollte sie sagen. Also der Schleier und damit eben das von Natur gegebene lange Haar. Übrigens heißt das Kome, weil das Haar ihr anstatt eines Schleiers gegeben ist. Das Haar Kome, das kennen wir von Komet. Das ist der Haarstern. Ja? Der Stern mit langen Haaren. Nicht so, ja? Sondern so. Und das lange Haar ist also, hat die Symbolik des Schleiers und das bedeutet Hingabe. Und darum haben ja auch die Nazaräer, die sich für eine Zeit für Gott weihten, 4. Mose 6, haben die eben ihr Haar wachsen lassen. Und zwar wachsen lassen, solange die Zeit der Hingabe war und ohne Grenze. Ohne Grenze. Und das bedeutet Hingabe. Und das ist die Aufgabe der Frau, auszufüllen. Nicht nur in der Ehe, eben auch in der Gemeinde, auch in der Gesellschaft. Dort, wo der Mann eben nicht die Befähigung hat, auszufüllen, eine Hilfe zu sein für. Also das lange Haar kann man mit dem Wort für in Verbindung bringen und die Bedeckung mit dem Wort unter. Unterordnung, die Anerkennung der Autorität und eben die Zuordnung, diese Hingabe im Dienst, das wird ausgedrückt durch das Haar. Und dann sagt der Apostel, wenn es aber jemand für gut hält, streitsüchtig zu sein, so haben wir solch eine Gewohnheit nicht, noch die Gemeinden Gottes. Also, er hat prophetisch hier schon vorweggenommen, dass einmal viele darüber streiten werden. Aber da distanzieren wir uns von Streit. Eine solche Gewohnheit eben zu streiten, haben wir nicht. Aber diese Dinge hat der Apostel überliefert und hat sie so weitergegeben. Und ganz praktisch bedeutet das also nicht, dass eine Frau sich bedecken muss 24 Stunden am Tag, denn er sagt beim Beten und Weissagen. Und natürlich, wir sollten ja ständig in einer Gebetsverbindung sein mit dem Herrn. Unablässig beten. Ja, wie ist das denn, wenn man TÜV fährt mit dem Helm, dann darf man nicht beten. Und gerade da wäre es dann, je nachdem, sehr wichtig, ja? Gerade mit dem Wetter wie heute und all dem Eis, da lernt man beten. Und wenn man es nicht so kann, also, und wie ist das, wenn die Frau die Fenster putzt und dabei betet? Ja, um der Engel willen. Es geht darum, wenn das von außen her sichtbar ist, da sind jetzt Menschen zusammen, die beten, dann sind diese Zeichen notwendig. Aber nicht dann, wenn wenn das auch gar nicht zu sehen ist von außen. Und darum löst das auf diese Art viele praktische Fragen. Aber eben, die Bedeckung ist nicht geschrieben, ein Hut. Es steht auch nicht ein Kopftuch. Es steht einfach etwas auf dem Haupt haben. Und damit wurde für alle Zeiten und für alle Kulturen offen gelassen, wie das genau umgesetzt wird. Aber es muss etwas sein auf dem Kopf und das kann ein Hut sein. Oder es kann eben auch ein Kopftuch sein als Band. Oder was auch immer. Es ist ja nicht eine Verhüllung. Ja? Es muss einfach klar sein, das ist auch nicht viel Quadratzentimeter. Es muss einfach klar sein, was das Symbol hier ausdrückt. Und dann ist es eben ein Segen, weil es einen dann auch immer wieder erinnert, ich bin ein Mann, was ist meine Aufgabe? Übernehme ich auch die Verantwortung, die ich als Mann habe, in der Gemeinde, in der Familie und so weiter? Und als Frau immer wieder die Herausforderung, was bedeutet das praktisch, dass ich eben mit Freuden Frau bin und mit Freuden Mann. Und dieses Kapitel ist ja so wichtig in unserer Zeit, so wichtig wie noch nie. Denn noch nie wurde Mann und Frau so angegriffen, bis wirklich in die Fundamente hinein, wie heute. Und darum ist dieses Zeugnis der Gemeinde im Gottesdienst, aber eben auch im Privaten. Denn 1. Korinther 11 spricht nicht über das Zusammenkommen als Gemeinde. Die Frau betet ja in der Gemeinde nicht, nach 1. Korinther 14. Aber in anderen privaten Umständen natürlich. Und so ist es gegeben, dass die Gemeinde im Gottesdienst und auch im Privaten eben heute gerade erst recht hier einen Kontrapunkt setzt zu unserer Gesellschaft, die alle Orientierung verloren hat.